Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Seit 6.30 Uhr warten die ersten Menschen an der Absperrung. Der König kommt. Sie wollen ihn sehen. Sie wollen vielleicht ein Lächeln erhaschen und dazu braucht es einen guten Platz ganz vorn. Aus Lüneburg und Thüringen, Offenburg und Sachsen sind sie angereist, denn der König kommt. Mit militärischen Ehren empfangen, mit rotem Teppich, britische und deutsche Fähnchen flattern im Wind und das Stabsmusikchor der Bundeswehr spielt Land of Hope and Glory. Menschen, manche festlich gekleidet, Damen mit Hüten wie auf der Rennbahn Hoppegarten, rufen und klatschen, singen die Hymnen mit King Charles III. Auf Besuch in Deutschland. Der König fasziniert. Was ist das, dass die Aufmerksamkeit so auf sich zieht, dass selbst in Zeiten der vielfachen Krisen dieser Besuch des Königs für einige Tage alle anderen Nachrichten nach hinten drängt? Es ist ein bisschen wie im Märchen, bekennt eine Frau dem fragenden Journalisten. Im Märchen, also wohl nicht ganz von dieser Welt. Vielleicht ist er eine Person, die noch die letzten Reste eines Mythos in sich trägt. Dem Mythos, dass diese Welt eine Ordnung hat, die von Dauer ist. Dass die Hand eines weisen Monarchen die Geschicke regeln könnte. Vielleicht möchte man sich auch für einen Moment in seinem Glanz sonnen, eine Aura des Erhabenen spüren, etwas, das für einen Moment hinwegträumen lässt aus Alltagssorgen und Koalitionsstreit. Passafest in Jerusalem. Die Stadt war voller Menschen, Pilgerinnen und Pilger aus nah und fern. Passafest, das Fest der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an Befreiung von der Knechtschaft, ein Fest der Freude und der Hoffnung. Und das in einer Zeit voller Bedrückung und Not. Die römischen Besatzer hatten das Land fest im Griff, saugten mit ihren Steuern das Volk aus. Die meisten waren bettelarm und die Armen mussten sterben, wenn sie krank wurden. Es gab keine Versorgung, nirgends. Die Not war groß. Die Not nagte an den Körpern. Es ging um Leben und Tod. Die Menschen sehnen sich nach Heilung, nach Befreiung, nach einer Zukunft, die nicht unter den allgegenwärtigen Militärpräsenzen der Besatzer steht, nicht unter den täglichen Schikanen. Sehnsuchtsvoll erwartet ist ein Retter, ein König, der das Unrecht beendet und das Volk eint und herausführt aus der Gefangenschaft. So wie einst Mose es tat. So einen König wollen sie, auf so einen König setzen sie, einen Herrscher von Gottes Gnaden. Das Passafest bindet das alles zusammen, die Erfahrung der Alten, die Geschichten der Ahnen und ihre Hoffnung und ihre Erwartung für die, die nach ihnen kommen, die Kinder, die Erben, die es hoffentlich einmal besser haben, in einer besseren Welt leben dürfen. Und dann hören sie von ihm, diesem Prediger und Heiler, Jesus von Nazareth, der sogar einen Toten vom Tode erweckt hat. Nun, ein Geschöpf dem Tod abtrotzen, müsste der nicht auch fähig sein, sein Volk zu befreien? Wie ein Lauffeuer breitet sich die Nachricht aus in der Stadt. Er muss es sein. Der König kommt. Die Menge setzt sich in Bewegung und zieht ihm entgegen mit Palmzweigen und Rufen. Hosianna, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosianna. Was ist das? Ist das ein Jubelruf, mit dem der Herrscher empfangen wird? Ausdruck von Siegesgewissheit? Ein Gruß an den Träger der Macht? Eine Huldigung mit Absichten? Alles dies vielleicht auch, ursprünglich aber und in der wörtlichen Übersetzung meint Hosianna, hilf doch. Hilf doch deinen Menschen, die so sehnlich auf Rettung warten. Liebe Gemeinde, hilf doch. Wie oft habe ich das schon gesprochen oder geflüstert oder still gefleht? Und Sie doch sicher auch. Hilf doch, wenn wir an den Grenzen unserer Möglichkeiten sind, wenn die Krankheit voranschreitet, wenn Traurigkeit nicht vergehen will, wenn Schwermut nach einem Menschen greift und ihn wirkt und umklammert und nichts ihn befreien kann aus seinem dunklen Verlies. Wenn die Schwäche einer Krankheit oder schlicht des Alters uns in den Knochen sitzt und das Leben beschwerlich wird, hilf doch Gott, das ist doch kein Leben mehr. Hilf doch, wenn wir zusehen müssen, wie die Tochter, der Sohn uns entgleiten, wenn eine Familie zerbricht und die Kinder haltlos werden. Hilf doch, wenn wir auf das Elend schauen, auf die Erde, die heiß läuft und die Kriege, die nicht enden wollen. Und ich wünschte auch, es käme ein Retter, der die Verzweifelten aufrichtet und sie mit Hoffnung ausstattet, wie mit einem neuen Kleid. Hilf doch. Und vielleicht ist dieser Schrei, dieser Seufzer, dieses stille Wort auch nur der Wunsch, endlich gesehen zu werden. Sieh auf mich, Gott. Sieh auf mein Leben. Sieh auf meine Angst und auf mein Sterben. Und so ziehen sie ihm entgegen. Ihm, von dem sie all dies erwarten und von dem so viel erzählt wird. Sie rufen ihm entgegen und Jesus schweigt. Keine flammende Rede an das Volk, keine der üblichen Posen der Gefeierten, aber auch keine Ablehnung. Er kommt ihnen entgegen auf einem Eselchen. Ja, Eselchen, so muss man es wörtlich übersetzen. Dieses Bild, ein Eselchen, Trippelschritte. Die Füße Jesu werden fast den Boden berührt haben. Radikaler kann man die Bilder der Macht, die Inszenierungen der Herrschaft nicht unterlaufen. Aber Jesus entzieht sich auch nicht. Er gibt dem Volk damit Recht, dass sie in ihm den König feiern, den König, der Macht hat über Leben und Tod. Und vielleicht erkennen sie in diesem Einzug auch, dass er wie einer der ihren daherkommt. Auf einem Eselchen, wie auch sie so oft auf einem Esel sitzen und nie auf einem hohen Ross. Vielleicht ist in diesem Moment das Volk verständiger als die Jünger Jesu. Denn die Jünger verstanden es zunächst nicht. So heißt es im Evangelium. Gegenbilder. Als Kaiser Wilhelm II. 1898 nach Jerusalem kam, um die Erlöserkirche einzuweihen, da wurde extra ein Graben vor dem Jaffa-Tor aufgefüllt und der Weg geebnet, sodass Wilhelm hoch zu Ross in die heilige Stadt reiten konnte. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Sicherlich nicht mehr auf einen deutschen Kaiser und selbst dann nicht, wenn er uns solch einen prächtigen Kirchenbau hinterlässt wie unseren Dom. In Auftrag gegeben von Wilhelm II. Und der Hof- und Domprediger Kritzinger schreibt dazu, ich zitiere, Der tiefste treibende Grundgedanke, der die Herzen der deutschen Kaiser bewegte und der als heiliges Vermächtnis von Generation zu Generation bewahrt wurde, war der: Gott zu ehren, ein würdiges Denkmal zu schaffen für die Einigung der deutschen Stämme und für die Aufrichtung des Deutschen Reiches. Das, so Kritzinger, war die eigentliche Begründung zum Bau dieses Ortes. Inszenierungen der Macht, eingeschrieben in die Architektur. Wir alle sind anfällig für die Verlockungen der Macht. Wir warten auf Machtworte, die Klarheit schaffen. Wir halten die Widersprüchlichkeiten kaum aus. Wir wollen Eindeutigkeiten, klare Verhältnisse, Machtworte und Glanz und mit Kraft durchgesetzt. Aber der, der da kommt, der wird den Jüngern die Füße waschen und nicht den Kopf. Er verzichtet auf weltliche Macht und ist doch voller Kraft. Er spricht von Versöhnung, ohne schwächlich zu sein. Er lässt sich berühren von dem Elend einzelner Menschen und verheißt Gerechtigkeit für alle. Er spricht den Menschen so ins Herz, dass sie umkehren und neu anfangen. Er provoziert die Herrschenden. Er stellt Gewissheiten in Frage und Hierarchien auf den Kopf. Er durchkreuzt ihre blutigen Spiele und bringt sie damit in Rage. Er versetzt die Stadt in Aufregung, weil niemand, der ihm begegnet, gleichgültig bleiben kann. Die Pharisäer ahnen, was das heißt. Und sie sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Nun, wir wissen, so wird es nicht bleiben. Den Weg, der folgt, werden nur noch wenige mitgehen. Und es geht auch nicht nach oben auf den Thron, sondern hinauf ans Kreuz. Dieser König macht sich schutzlos und angreifbar und verletzlich. Und der Weg führt ihn dahin, wo Menschen leiden und unter Qualen sterben. Der Weg führt ihn in die Verzweiflung, in die heillose Angst, in die Verlassenheit und den Tod. Der Weg führt ihn an unsere Seite. Er nimmt unseren Kampf auf. Er kämpft ihn mit seiner Liebe gegen den Tod. Gegen den Tod am Ende unseres irdischen Lebens, aber auch schon gegen all die Tode, die das Leben bedrohen und klein machen und abwürgen wollen. Und dann kann es sein, in solchen Momenten, dass auch wir dieses Wort hören: Fürchte dich nicht. Das Wort, das gilt auch uns: Fürchte dich nicht. Der Sieg des Lebendigen ist längst errungen. Und da ist ein Trost und eine Güte und ein Erbarmen. Und Licht fällt in die dunkelsten Kammer deiner Seele. Und die Angst vergeht und Wärme wird spürbar. Dann ahnen wir die Nähe des Friedensreiches. Dann kommen auch wir in die Nähe unserer besten Möglichkeiten. Dann beginnen auch wir, die Stärke der Liebe zu suchen, statt die Stärke der Macht. Dann werden auch wir empfangende Menschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.